Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge des guten Lauchgefühls. Um exakt zu sein, heute haben wir die 39. Folge und wir haben ganz lange überlegt, worüber wir heute sprechen können und wir haben gedacht, komm, wir sind heute mal faul, wir machen es halt einfach mal leicht und dazu passt auch ganz gut, dass wir einen Gast in der Sendung haben. Hallo und herzlich willkommen, Tim.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Und weißt du was, sei einfach leise jetzt, weil du brauchst dich gar nicht groß vorstellen. Wir spielen nämlich heute Kennenlernspiele. Ja. Und das passt ja ganz gut, weißt du, weil dann brauchst du nicht erzählen, also tust
du ja dann doch schon erzählen, oder?
Du darfst dann erzählen, aber ne, jetzt noch nicht.
Okay. Erst wenn dir der Redeball gegeben wird, das ist uns hier immer wichtig. Ja.
Ich entschuldige mich schon mal vorab, dass ich heute so ein bisschen, ich bin heute so ein bisschen unter Strom. Das liegt daran, dass ich glaube, ich habe mir irgendwas im Rücken eingeklemmt oder so. Und das belastet jetzt meinen Energiekreislauf. Und dann werden zwischendurch so ruckartig Energien frei. Und dann bin ich so, wie so ein Presslufthammer. Und vielleicht können wir das heute irgendwie zum Vorteil nutzen, aber es tut weh. Okay, vielleicht muss ich zwischendurch auch mal ein bisschen aufstehen oder mich hinlegen oder sonst irgendwas. Aber das kriegen wir hin. Wir haben schon viel schlimmere Dinge in diesem Podcast durchgemacht und überlebt. Also zum Beispiel Fisch, der auf dem Boden lag und dann, den wir dann noch gegessen haben. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was wir noch...
So was richtig Schlimmes, was uns... Nee, seitdem ich da bin, geht eigentlich nichts mehr schief, würde ich sagen.
Das stimmt. Ich öffne jetzt mal hier die Internetrecherche. Und wir suchen einfach mal, ich jetzt einfach random bei Google irgendwelche Fragen, Kennenlernfragen raus.
Darf ich bereits an dieser Stelle ganz kurz, damit die Hörer nicht so gebannt warten, seit quasi 2 Wochen müssen sie ja mitfiebern, ob Pauline es schafft, trotz ihres Timing-Problems ihre Bachelorarbeit zum richtigen Zeitpunkt abzugeben. Und ich kann euch sagen, Freunde der Sonne, ihr lieben Hörer des Ohrenschmauses, ich habe es geschafft. Die Bachelorarbeit wurde rechtzeitig eingereicht.
Da kann man auch mal klatschen.
Danke. Ich zücke meinen Hut. Ich habe allerdings auch meine Grenzen kennengelernt, muss ich sagen. Und ich habe die Grenzen der paulinischen Erfolgsmatrix auch kennengelernt. Und muss sagen, so den ganzen Tag auf den Bildschirm gucken und wenig schlafen ist nicht so richtig, richtig optimal. Und ich weiß jetzt, wie viel ich ungefähr leisten kann und sagen wir mal so, es war auf jeden Fall kurz vorm Scheitern, aber es ist zumindest was abgegeben.
Und da schließt sich auch wieder der Kreis, weil wir sind ja der große Scheiter-Podcast.
Richtig.
Und du wärst halt nicht Mitglied in unserem Podcast, wenn du nicht auch irgendwo zum Scheitern verurteilt wärst.
Ja, ich habe auch... Ich habe auch so einen kleinen Lauch mit in die Hardcore-Bindung, die ich beantragt habe, mit reingelegt.
Ja, so laminiert, so ein Lauch laminiert.
Habe ich richtig, das ein bisschen.
Auf die letzte Seite.
Genau, damit die Wurzeln vom Lauch so als Lesezeichen, auch so ein Lauch als Lesezeichen in meiner.
Ist eine gute Idee, können wir mal in die Merch-Abteilung von uns geben. Was ich auch noch gut finde, ist, man konnte früher immer so Papier, wo so Wasserzeichen so eingestanzt oder so, womit die so, könnte man auch so einen Lauch. So ein Lauch einstanzen. Und wir müssten mal so ein Siegelring machen, wo man so hinterher mit Wachs und so, und dann kann man so, statt Autogramme, weil ich habe nämlich eine Handschrift wie ein Zweijähriger oder so. Und
aber das ist prinzipiell ganz gut für Autogramme, weil die erkennt man sowieso nie.
Meinst du?
Eigentlich schon, ja.
Ist es dann eigentlich, ist es dann schwieriger zu fälschen oder leichter, wenn man so eine schlimme Handschrift hat und so eine krakelige Unterschrift?
Ich glaube, schwieriger.
Ist schwieriger?
Ja.
Aus der Perspektive habe ich das noch nie betrachtet, aber ich fand das immer ganz, also meine Handschrift ist so echt, man lernt ja erst das ABC, ich weiß nicht, wie es bei euch war, also und dann Druckbuchstaben in Druckbuchstaben und dann Schreibschrift kommt irgendwann in der 3. Klasse und das war für mich, also da bin ich ausgestiegen, generell, da hat meine schulische Laufbahn einfach...
Deine Lauchbahn.
Ist einfach stagniert und ich bin... Bin dann irgendwann ausgestiegen.
Ich finde es gut, so wichtig, dass man Grenzen setzen kann.
Ja, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war. Hattet ihr so, gab es bei euch, wurde das so zelebriert, dass ihr einen Füller benutzen durftet? Weil ich kann mich erinnern, bei uns war das so richtig so ein, wir durften dann, als erstes haben wir nicht mit Füller, sondern wir haben mit Inkis angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr Inkis kennt. Das ist halt dann so eine Halb-Halb-Variante aus so Kugelschreiber und Das war dann damals so der, oh geil, ey, Füller. Und dann haben sich, dann da durften alle Mütter eigentlich Füller kaufen und so. Und ich weiß nicht, ob unsere Hörer, da sollten das eigentlich schon mitbekommen. Ich bin halt Linkshänder. Und es war für mich, das Todesurteil war halt Füller. Und dann auch noch Schreibschrift, wo man halt auch noch nicht absetzt und so. Und dann natürlich, ich habe immer alles verwischt und ich kann mich an mein erstes Diktat erinnern, dass ich wirklich Krokodilstränen geweint habe, weil ich halt das ganze Diktat verschmiert habe. Oh. Und habe einfach auch, meine Lehrerin hatte auch nicht, kein Mitleid oder so. Sie hat meine eiskalt direkt, mein ersten Diktat in der dritten Klasse, einfach eine 6 gegeben.
Ja, das ist auch nicht gut. Das ist keine gute
Motivation. Und ich glaube, das war der Anfang vom Ende. Das war, meine Verbindung zur Schule ist da gebrochen.
Aber durftet ihr Tintenkiller nutzen? Also bei uns war das auch teilweise verboten, die zu nutzen.
Ja, war bei uns auch verboten. Ich war auch später an der weiterführenden Schule, war ich auch an einer Agenda-Schule, die sich halt so...
für Linkshänder eingesetzt
die sich, hat. Nee, für Umweltschutz. Und da durfte man dann halt auch keine Filzstifte anfangs benutzen und so, nur Buntstifte. Also eigentlich eine gute Sache. Aber dann sind natürlich Tintenkiller auch rausgefallen.
Ja.
Aber mal abgesehen davon habe ich halt sowieso keine Füller benutzt, weil habe ich ja aus offensichtlichen Gründen. Für mich war das also immer Irrelevant.
Ich war auf jeden Fall eine der Personen, die bei der konstant der Füller ausgelaufen ist und es irgendwie dann meine komplette Arbeit auch so halb mit überdeckt hat und mein Heft und so. Weswegen auch sowohl schon Schrift wurde bei uns in der Grundschule mitbenotet, kein gutes Fach war für mich. Genauso wie Heftführung früher, das war auch immer mein Tod.
Also Hefter, also generell Schnellhefter, das war ein Konzept, was ich nie, also wirklich, von Anfang bis Ende.
Man konnte nur verlieren.
Aber mit Tinte habe ich auch viel Spaß gehabt, weil wenn man dann ab und zu doch mal sonntags den Füller rausgeholt hat und so, und den hat man halt so lange nicht rausgeholt, also mindestens eine Woche halt, von Sonntag bis Sonntag, und dann ist die Tinte immer schon getrocknet und wenn man dann schreiben wollte, kam nichts und dann musste man den aufdrehen und musste so ein bisschen reindrücken so, und das habe ich, also so viel Feinmotorik habe ich halt nicht und habe dann halt immer... Dann spritzt es halt immer so richtig, weil man, ich kann mich auch erinnern, dass ich mal einmal auf eine Patrone draufgebissen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann einfach nicht, also wenn ich drücke, kommt einfach nichts raus. Und dann habe ich festgestellt, also dann beim Draufbeißen festgestellt, dass die gar nicht auf war, die Patrone, aber in dem Moment, wo ich draufgebissen habe, halt aufgegangen ist.
Oh Gott.
Und einmal so quer über den Tisch geschossen. Wie dem auch sei, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt gegoogelt und zuerst sind mir die 36 Questions in Love sind mir aufgetaucht. Ich meine, davon auch schon mal gehört zu haben.
Ja.
Das heißt, ihr beide werdet am Ende dieser Folge
verliebt sein.
Ein Pärchen sein. Und wir werden die übernächste, weil wir ein bisschen Vorbereitung braucht so eine Hochzeit ja schon.
Ja.
Übernächste Folge Trauung.
Ja. Machen wir so.
So, Tim, damit unsere Hörer jetzt auch dich ein bisschen kennenlernen können, fangen wir einfach mal an. Frage 1. Wenn du irgendjemanden in der Welt zum Essen einladen könntest, reich, berühmt, was auch immer, wer könnte das sein?
Tot oder lebendig?
Ist egal.
Okay. Ist egal. Ist echt schwierig, ne? Ich glaube, ich würde meine Mutter zum Essen einladen, weil das macht man, glaube ich, viel zu selten.
Weil du ein Schwiegermutters Liebling bist.
Genau.
Tim würde gerne wollen, dass die Leute sich gleich bei der ersten Frage in ihn verlieben, wenn er das bei einem Date sagt.
Das ist seine Ambition.
Ihr habt ja echt viele Zuhörer, deswegen, da werden ja mit Sicherheit auch ein paar weibliche Zuhörerinnen dabei sein.
Sollen die eine Mail schreiben?
Also
sollen die uns eine Mail schreiben?
Wir leiten das dann nicht weiter. Habt ihr da eine E-Mail-Adresse?
Ja, ist info@guteslauchgefühl.de. Liebe Hörerin. Und ist ein Hörer auch okay? Oder?
Ja, nee.
Okay, also so, da hört die Toleranz dann auf?
Bei mir, also tolerant bin ich auf jeden Fall, aber ich muss das ja nicht
Ja. Ja gut, also schreibt dann einfach eine Mail und wir leiten das dann weiter an Tim.
Ja.
Sehr gut.
Und du lädst deine Mutter zum Essen ein.
Genau.
Wo gehst du so am liebsten essen?
Ach, zum Italiener, das ist, glaube ich, eine ganz gute Adresse.
Ja, Pasta oder Pizza?
Pizza.
Mhm. Okay.
Kann ja dann schon mal
nicht so ein schickes Restaurant sein, ne?
Warum?
Ja, also haben schicke Italiener haben doch keine, also servieren doch keine Pizza, oder? Kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch kein Schickimicki-Essen.
Ja, es muss ja auch kein Schickimicki-Essen sein, wenn du deine Mutter einlädst, oder? Das kann ja auch ganz bodenständig sein. Man muss ja nicht auf die Kacke hauen.
Ja, schon.
Sie kann ja auch was anderes essen als Pizza. Ja, oder, okay. Oder würdest du ihr dann aus dem Preislimit vorsetzen? Mutti heute nicht über 12 Euro.
Da spielt Geld keine Rolle.
Sehr gut. Das ist lobenswert auf jeden Fall.
Danke. Nächste Frage?
An ja, Pauline ist jetzt die Frage, Pauline, oder? Möchtest du noch auf die gleiche Frage, sollen wir einfach mal direkt um so ein bisschen Fragen, Diversität?
Ja, ja.
Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, das ist die kalte Cola hier. Ja, im Grunde hast du das aber auch schon geklärt. Würdest du gerne berühmt sein und wenn ja, auf welche Art und Weise?
Und wie habe ich das schon geklärt?
Weil du
Teil eines Erfolgspodcasts bin?
Ja, klar.
Okay.
Ja, also stimmt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist die Frage eigentlich schon, hat sich schon geklärt.
Ja.
Ja, dann machen wir, würde ich sagen, direkt weiter, oder? Also da brauchen wir ja gar nicht.
Ja, aber vielleicht möchte ich ja auch noch anderweitig berühmt sein.
Nee.
Doch.
Ja, du hast, glaube ich, nur eine Möglichkeit jetzt bei der Frage.
Richtig, du hast nur eine Möglichkeit, berühmt zu werden in deinem Leben.
Okay, gut, dann möchte ich natürlich mit diesem Podcast berühmt werden. Ich glaube, damit macht man sich richtig beliebt als Podcast, oder wenn man so direkt so auf Fame abzielt. Das halte ich auf jeden Fall für den richtigen Weg.
Okay, ja, da andere Wege ausgeschlossen sind, die nächste Frage. Tim, was hast du dir zuletzt selbst vorgesungen oder jemand anderem vorgesungen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht, aber wenn ich was singe, dann auf jeden Fall von James Blunt, weil das ist mein absoluter
Lieblings. Kannst du kurz ein Lied anstimmen?
Oh, kennt ihr das, wenn man so richtig nervös ist und dann einfach nicht die Songzeile
einfällt? Wir sind abgebrühte Showprofis.
Ja.
Wir können ja auch einfach Songzeilen vorgeben. Ich glaube, wir kriegen ein, zwei zusammen von James Blunt.
Did I disappoint you?
Or let you down? Should I be feeling guilty?
Ja, ich wollte nur testen, ob du auch textsicher bist.
Ah, okay. Ja, das war ja schon, ne? Also,
ja.
Wer das jetzt nicht erkannt hat, dem ist musiktechnisch echt nicht mehr zu helfen.
Wie kommt die Connection dazu zu James Blunt? Bist du da irgendwie sensibler Natur? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Finde ich gut. Ich finde das
weine dann auch gerne mal ins Kissen abends.
Ja.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein guter alter James Blunt-Song, glaube ich, eignet sich da hervorragend für. Alex, damit du uns hier nicht ganz flöten gehst, ne? Du versteckst dich so hinter den Fragen, hinter deinen ganzen Zettelbergen, die du vor dir aufgebaut hast. Was ist denn so, was findest du denn richtig unangenehm, wenn du Leute neu kennenlernst? Gibt es eine Situation, in der es dir besonders unangenehm ist, Menschen kennenzulernen?
Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich finde ich gerade die Situation reizvoll, wo man am wenigsten daran denkt oder daran gedacht hat, jemanden kennenzulernen und dann sich doch irgendwie ganz nette Gespräche irgendwie ergeben haben. Ich überlege gerade, ob es eine Situation gäbe, in der ich gar nicht, vielleicht wäre mir das unangenehm, wenn ich auf der Toilette sitzen würde und neben mir in der Kabine irgendwie
so eine Stimme
mit mir plötzlich Kontakt aufnehmen
anfängt
würde.
James Blunt Lieder zu singen.
Vielleicht, weil das
Toilettenpapier
leer ist oder so. Ist das schon mal jemandem von euch passiert?
Das mit dem Toilettenpapier.
Ja, dass man so unter dem Ding so durchgegeben
hat. Ich hatte das neulich.
Einfach so oder weil du es gebraucht hast?
Nee, nicht. Also warte mal.
Oder hast du es
untergereicht? Nee, gefragt. Das war, glaube ich, da waren wir tatsächlich zusammen im Kino. Und dann war ich danach auf Klo. Und dann hat die Frau neben mir einfach direkt gesagt, kannst du mir mal Toilettenpapier rübergeben? Aber so bevor ich was geantwortet habe, war schon ihre Hand so unter diesem Schlitz. Das fand ich auch leicht übergriffig, um ehrlich zu sein.
Und
habe ich die einfach geschüttelt. Ich habe ihr kein Klopapier gegeben, sondern die geschüttelt, die Hand. Das war.
Hast du nicht?
Nein. Aber das wäre ziemlich lustig gewesen.
Das wäre in der Tat auch meine Reaktion.
Man muss sie erstmal kennenlernen, bevor man dann auch das Toilettenpapier rüberreicht.
Ja, ich meine,
Toilettenpapier ist ein guter Handschlag. Der gehört schon dazu.
Intime Ressource.
Ein bisschen Höflichkeit.
Ja.
Ne?
Die sollte auf dem Klo nicht verloren gehen.
Richtig, finde ich auch. Die Geflogenheiten müssen ja auch auf der Toilette gewahrt werden.
Richtig.
So, next question. Habe ich mich gut geschlagen hier. Wer ist eigentlich dran? Du, Pauline?
Ja, ich würde gerne reden.
Hast du eine geheime Vorstellung davon oder eine geheime Theorie davon, wie du sterben wirst irgendwann?
Ist das wirklich die Frage?
Das ist wirklich die Frage.
Ziemlich funny.
Die passt ganz gut.
Die passt ganz gut. Oh Gott, das ist jetzt wirklich super morbide. Ich habe sehr, sehr lange immer behauptet und erzählt. Auch schon bei Dates tatsächlich. Ich oft die auf den normalen Prozess des Kennenlernens irgendwie aus so einer Nervosität heraus überspringe und direkt viel zu intime Sachen erzähle, dass ich das Gefühl habe, dass ich jemand bin, der so sehr früh sterben könnte. Und dass das dann so ein
tragischer... Du musst mich jetzt nehmen, weil vielleicht bin ich morgen schon tot.
So ein tragischer Fall ist, so, wo sich alle fragen. Und vielleicht kommt das aus so einer Angst heraus, dass ich das Gefühl habe, ich werde am Ende doch meines Lebens doch nicht so richtig was auf die Beine stellen und unter meinem Potenzial bleiben. Dass ich immer denke, so, ich wäre jemand, der gut jung sterben könnte. Und dann fragen sich die Leute so 30 Jahre später, ach, was wäre nur aus Pauline geworden? Und man weiß, sie trug so viel Optimismus und Freude in sich. Und es hätte was aus ihr werden können. Aber dann ist sie leider, während sie eine Insta-Story gemacht hat, vors Auto gelaufen und überfahren worden. So. Auf jeden Fall Unfall. Also ich sehe mich nicht mit Krankheit sterben, auch wenn ich alles dafür tue durch diverse ungesunde Lebensweisen. Auf jeden Fall Unfall. Und wahrscheinlich auch selbstverschuldet. Also das ist auf jeden Fall.
Ja, das finde ich gut. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Tim, wir hatten gerade schon so sensibel und so. Wenn eine Frau dir beim Date eröffnen würde, dass sie schwer krank ist und so, würde dich das tendenziell hättest du dann, würdest dann eher vielleicht aus Mitleid, was würde das mit dir machen? Würde das deine Gefühlslage beeinträchtigen?
Ich glaube, das ist ein ungewohntes Gefühl.
Meinst du, es gibt Menschen, die haben so ein Fetisch da in die Richtung so?
Du meinst Helfer-Syndrom, oder?
Nee, die halt so, die stirbt bald. Vielleicht
erbe ich dann was.
Möchte der Letzte sein.
Oh, das ist schon ziemlich fies.
Oh je.
Das ist schon ziemlich fies.
Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur hypothetisch gesprochen, ob ihr denkt, dass es so Menschen gibt.
Ja, ich glaube, manchmal helfen die dann auch so ein bisschen nach, dass die Leute sterben. Und in der Regel werden die dann von der Polizei gesucht.
Okay. Lass uns mal trotzdem zurück zu meiner Frage.
Ja, kannst du dich noch mal kurz wiederholen? Also das war jetzt so ein Wirrwarr, ich habe sie glatt vergessen.
Ob dich das in irgendeiner Weise beeinflussen würde? Wenn ein Date dir eröffnen würde, dass sie vielleicht unter Umständen möglicherweise gegebenenfalls in
zeitnah.
Baldiger Bälde, zeitnah, soon, sterben würde.
ASAP.
So kann man es auch sagen. Also ich glaube, das ist ein ziemlich mutiger Schritt, das überhaupt erstmal so beim Kennenlernen zu sagen. Auf jeden Fall...
Man muss halt mit offenen Karten spielen.
Ja,
ne?
Aber es machen ja viele auch nicht, ne? Gerade wenn man sich kennenlernt.
Mit dem offenen Sarg.
Ich finde das echt schade, dass wir jetzt bei so einem sensiblen Thema so viel Humor da reinbringen. Also das löst schon wieder große Trauer in mir aus, dass ich heute Nacht wahrscheinlich wieder Tränen im Bett einschlafen werde.
Ja, du hast diese Frage aber immer noch nicht beantwortet.
Nee, ich komme ja auch einfach nicht dazu, dann durch die Zwischenrufe. Ich war ja gerade dabei, das auszuführen, dass ich das gut finde, wenn jemand so offen und ehrlich ist und sowas vielleicht auch schon beim Kennenlernen sagt, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Das ist ja schon mal. Und was das bei mir auslösen würde, ich glaube, es ist irgendwie ein Gefühl der Betroffenheit irgendwie. Auch wenn man sich nicht kennt, fühlt man sich, glaube ich, doch betroffen.
Ist ein Downer.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Downer ist, aber es macht auf jeden Fall was mit einem. Ne? Also es ist jetzt,
das wäre so der Moment, wo man dann so, dein Wein ist leer. Sollen wir noch eine Flasche, einen Bottich Wein, sollen wir noch ein Fässchen Wein bestellen?
Unangebracht werden dem Fall ein Emergency Call, wo man so tut, als wäre die Oma gerade gestorben. Das zum Beispiel habe ich das Gefühl, wäre ein taktloser Way out.
Ja, oder sie hat ja gerade eröffnet, dass sie irgendwie an Leberzirrhose stirbt und du dann, möchtest du noch einen Wein oder so?
Oder zwei.
Wäre auch ein schlechtes Timing. Wir müssen mal kurz überbrücken, weil irgendwie die Fragen, die jetzt kommen, die sind gerade ein bisschen...
Ich möchte an dieser Stelle kurz noch einmal sagen, dass ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder das schon so Erfahrungen gemacht habt, aber wenn man in der Regel vor allem im universitären Kontext mittlerweile, gerade vor so Blog-Seminaren oder irgendwie so Studium Universale, ist es ja oft beliebt, dass man am Anfang so ganz awkward Kennenlernspiele spielt. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es gibt wirklich wenig, was mich so unglücklich macht, wenn es dann so, hier liegen 20 Postkarten auf dem Tisch. Jeder sucht sich eine Postkarte raus, die einen besonders gut repräsentiert und erklärt jetzt allen Leuten mal, warum, weil wir sitzen ja immerhin 3 Tage in einem Raum und seid besonders eng miteinander. Könnt ihr da ein bisschen mitfühlen? Wisst ihr, was ich meine? Oder
ja.
habe ich nur das Glück, in solchen Selbsthilfekurse-Gruppen zu landen.
Also Gefühl habe ich da halt nicht so eine große, großer Breite diese Kennenlernspiele kennengelernt. Aber ich hatte immer das Glück, auch immer dieselben. Das war halt auch noch ein zusätzliches Problem. Das ist halt die Kreativität da sehr rapide, dass sie da eigentlich stagnierte und man immer dieselben Kennenlernspiele gespielt hat. Und es war auch immer in der Uni ganz schlimm, wenn man dann halt so in 25 Seminaren, so die ersten drei Semester, war, wo man halt wirklich dann so die erste Woche halt in jedem Seminar dieselben Sachen erzählen musste. Und
zu den
ich kann mich Leuten. Erinnern, in meinem ersten Semester Germanistik war die in der Einführungsvorlesung, ich weiß nicht, wie viele 100 Menschen in diesem Hörsaal waren. Und es sollte sich einfach jeder vorstellen. Nein. Und es sollte jeder sagen, was er gerne später machen wollen würde mit diesem Studium. Ja.
Und dann war die erste Vorlesung auch vorbei, nachdem sich jeder vorgestellt hat.
Die erste vierstündige Vorlesung war dann vorbei, als wir zur Hälfte durch waren.
Ja, mit dem.
Das war katastrophal. Und vor allem wollten auch alle im Verlag arbeiten oder so, oder Buchautoren werden. Und dann, statt dann einfach zu sagen, so, yo, das, was sie gesagt hat oder so, haben dann auch immer nochmal alle so ihre ganz persönliche, warum sie jetzt ganz besonders das werden sollten. Und man hat sich ja als Cool Kid hat man sich ja immer ganz oben und ganz hinten hingesetzt und man ist halt nicht drangekommen. Das war der Vorteil an der Geschichte.
Also ist nicht jeder drangekommen?
Da bin ich übrigens immer...
Da war das Semester zu Ende.
Ach, sehr erstaunt, weil ich habe dann oft das Gefühl, ich bin die Einzige, die das gerade komplett ablehnt, dass die Leute nicht einfach das Ganze auch probieren, effizienter zu gestalten, sondern genau das, was du meinst. Auf einmal kippt es so komisch um und jeder erzählt jetzt wirklich nochmal so was ernsthaft Persönliches irgendwie und denkt, dass es irgendwen interessiert und es sich gerade jemand merken kann. So, es wäre doch einfach schön gewesen, wenn dann irgendwie einfach 20 Leute nacheinander gesagt hätten, hallo, ich bin Alexander und ich habe keine Ambition. So, und dann wäre das Ganze auf jeden Fall sehr viel früher zu Ende gewesen. Aber irgendwie, da scheint die Schwarmintelligenz noch nicht zu funktionieren.
Ganz schlimm finde ich auch, wenn das so... wenn ich so Seminare hatte und dann dachte sich der Dozent oder der Professor oder die Dozentin, sie würde jetzt irgendwie unique und außergewöhnlich und so sein. Und dann irgendwie haben sie so plötzlich so super diepe Fragen gestellt, die halt so total unerwartet kamen und man halt einfach maßlos überfordert war und aber halt auch nicht irgendwie sich so richtig sicher gefühlt hat, jetzt da irgendwie was und dann halt so tiefenpsychologische oder was erzählen Sie jetzt, sagen Sie Ihren Namen und erzählen Sie die Ahnengeschichte Ihrer Familie von 1853 bis heute. Nein, aber sowas wie, erzählen Sie die lustigste Anekdote aus Ihrem Leben oder so. Und dann, also ich persönlich, bei Anekdoten bin ich ja sowieso immer schon ganz schnell, da werde ich ganz fiebrig. Ganz zittrig und kann...
Ja, das kann ich aber gut verstehen. Also ich muss auch sagen,
Also Pressure on. Ich meine, wenn du... Also erzählen sie lustigste Geschichte und jeder erwartet dann, dass das, was du in dem Moment sagst, irgendwie lustig ist. Und wie unangenehm ist diese Situation, wenn das, was du erzählst, einfach nicht lustig ist.
Es war ja auch keiner dabei von den Personen.
Da fühlt sich jeder sofort herzlich willkommen.
Als es damals lustig war.
Da fühlt sich halt auch jeder herzlich willkommen, wenn er dann so... und so peinliche Stille auslöst. Und so, dann kommst du gerne beim nächsten Mal... Könnte natürlich auch so eine Selektionsmethode des Lehrenden gewesen sein, sich zu denken, so, ja, wer hier nicht das Selbstbewusstsein hat und wirklich lustig ist, der braucht auch nicht wiederkommen.
Finde ich auf jeden Fall, finde ich gut, ist ein guter akademischer Maßstab. Ich muss auch sagen, dass ich dann ganz schnell sofort in so eine super trotzige Haltung reinfall und so ein ganz schlimmes, arrogantes Ironieschild irgendwie hochfahre und auch wirklich, also je mehr die...
Unsympathisch wirst, das kann ich mir ja gar nicht bei dir vorstellen. Das
ist unvorstellbar, ne? Aber dass ich dann irgendwie, je mehr die Leute sich Mühe geben, dass ich jetzt wirklich was Persönliches erzähle, desto unpersönlicher und eigentlich vor allem ironischer werde ich dann. Und dann denken die Leute einfach immer, ich bin wirklich sehr scheiße und weil sie mich nur in diesen 3 Tagen erleben, das ist irgendwie immer ein bisschen unangenehm dann. Aber, und was das ja in der Regel auch noch mit sich bringt, sind Stuhlkreise. Und es gibt auch wenig Situationen, in denen ich mich so unwohl fühle wie in Stuhlkreisen.
Was macht dich da nervös?
Dass, wenn jemand was Dummes sagt und ich dann lachen muss, dann sehen es alle, weil ich keine Möglichkeit habe, mich zu verstecken. Und dadurch, dass ich tatsächlich die ganze Zeit so Angst habe, dass ich anfange zu lachen und es dann alle sehen, lache ich auch einfach sehr, sehr viel öfter. Also normalerweise sitze ich ja nicht in Seminaren und lache regelmäßig Leute aus.
Nicht?
Aber sobald ich im Stuhlkreis sitze, passiert das Gefühl 3-mal so oft einfach, weil ich weiß, es wäre jetzt sehr unangenehm, wenn das passiert. Und dann deswegen habe ich auch immer irgendwie Kaffeebecher oder was zu trinken in der Hand, wenn ich im Stuhlkreis sitze, damit ich mir das unauffällig vors Gesicht halten kann. Was natürlich überhaupt nichts bringt.
Aber ist das nicht eigentlich vorteilhaft, wenn du dann einfach laut loslachst? Also du willst ja nicht wirklich jeden da kennenlernen und mit jedem befreundet sein. Also das ist
so
eigentlich
so übertrieben laut dann halt so.
Es ist ja nicht schlimm, wenn dich dann keiner mag. Also du hast ja wirklich andere Freunde, die dich auch mögen, ne? So wie du bist.
Ja,
ja,
aber deswegen, also, mögt ihr mich so, wie ich bin?
Ich denke schon, ja.
Aber die ist ja die große Frage, ne? Also kann man das durchziehen? So ein ganzes Semester halt Hass?
Hass? So. Ja, es kommt auf den
Kopf. Ist halt anstrengend, ja, und deswegen möchte man sich halt lieber nicht...
Ich weiß nicht, ob das für Paulina anstrengend wäre, ob sie sich da so großartig verstellen müsste. Oder ob das einfach von Natur aus so gegeben ist.
Mal so, mal so.
Okay.
Ja,
okay.
Das Ganze hinterlässt natürlich seelische Narben, was mich zu meiner nächsten Frage bringt, die ich dir jetzt stelle, Tim. Hast du Narben?
Narben?
Ja.
An meinem Körper? Ich hatte, wie nennt man das nochmal, was man so als Kind bekommt?
Windpocken.
Genau, Windpocken. Da hatte ich so eine richtig fette hier über der Stirn.
Ernsthaft?
Ja, und die habe ich
weglasern. Hast du selber entfernt?
Ich bin selber entfernt und da ist dann halt eine Narbe.
Mit einem Nagelknipser oder womit?
Wahrscheinlich mit meinen Händen. Und dann ist da eine Narbe entstanden.
Ah ja.
Ja.
Genau.
Das ist so. Aber ich sehe sie jetzt gerade nicht in so einem
Schirm. Ja, vielleicht ist sie auch jetzt durch meine
Thailand. Es hilft nicht, wenn du deine Stirn in Falten legst, Tim.
Durch meine Thailand-Bräune ist sie vielleicht weg oder einfach gerade nicht zu sehen.
Aber hast du noch keinen Brief von Hogwarts bekommen?
Nee, noch nicht, erstaunlicherweise.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, ich hätte jetzt gefragt, wie die entstanden ist, aber das kann sich bei Windpocken, ist das halt nicht so eine lustige Geschichte irgendwie.
Nee, tut mir leid.
Ja.
Also muss ja auch nicht immer alles lustig sein.
Richtig. Ne? Vor allem nicht hier in diesem Podcast, möchte ich nochmal festhalten. An dieser Stelle würde jetzt die Frage kommen, was war dein verrücktester Traum? Aber da Pauline, ich habe das Gefühl, die Frage haben wir irgendwie jede Woche, jede zweite Woche im Podcast. Deswegen eher die Frage, kannst du tanzen, Pauline?
Nein. Also gut, was heißt tanzen? Ist jetzt
ja, also hier Standard oder
nein,
so.
Nein, auf gar keinen Fall.
Disco Fox.
Aber das heißt ja nicht, dass du nicht tanzen kannst. Also es gibt ja auch Leute, die richtig gut Standardtänze tanzen können. Aber sobald es dann aus ihrem gewohnten Rhythmus raus ist, einfach Bewegungslegastheniker sind auf einmal.
Aber es ist ja trotzdem dann Tanz.
Klar, aber auch derjenige, der Standardtänze nicht tanzen kann, aber sich halt so gut im Rhythmus der Musik einfach so random bewegen kann, kann ja auch tanzen.
Also ich würde sagen, ich kann nicht so gut tanzen. Ich kann sehr gut sehr viel Spaß haben beim Tanzen. Aber Koordination ist nicht meine allergrößte Stärke und alles, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwelche Schrittfolgen gerade beachten oder so. Und dann ja nicht mal mehr alleine. Du kannst es ja nicht alleine machen. Du musst es dann ja bei richtigen Tanzen immer in Kooperation mit einer anderen Person machen. Finde ich super schwierig. Also das ist mir einfach irgendwie, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, das ist jetzt so, dann bin ich so mega ungeschickt und dann muss die andere Person das irgendwie ausmerzen und das stresst mich tatsächlich sehr. Und ich war vor circa einem Jahr mal bei einem Salsa-Tanzen, weil eine liebe Freundin von mir beschlossen hat, dass wir zu so einem Salsa-Tanzkurs gehen an ihrem Geburtstag. Und ich war keine Bereicherung für den Kurs.
Wie war das denn bei deinem Abiball? Musstest du da tanzen?
Es gab nur einmal einen Moment, wo wir getanzt haben. Da habe ich natürlich mit meinem Papa getanzt und mein Vater kann auch nicht tanzen. Wir haben uns einfach in die Mitte der Tanzfläche gestellt und uns möglichst wenig bewegt, weil da sieht es ja niemand von außen. Das war unsere Strategie.
Embrace it. Aber hattest du auch das, oder hattet ihr vielmehr, man hatte ja einmal so in der Schulzeit, hatte man einmal so eine, also wir hatten auf jeden Fall im Sportunterricht dann einmal so ein halbes Jahr oder so, oder ich weiß nicht, ob es ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr war, hatten wir dann Tanzen und da sind einmal so ein bisschen... Alle Tänze wurden da einmal so durch, sind da einmal so durchgegangen und das war eine witzige Zeit, weil da konnte jeder zeigen, dass das nicht kann.
Nee. Vor allem der Lehrer halt. Wir hatten es nicht, also wir hatten nur als ehrlich Vorbereitung nicht? Für den Abiball-Tanz hatten wir dann ein bisschen Ach, tanzen.
Ja. Also das fand ich halt, das war in Hamburg sowieso nicht, ne? Da brauche ich gar nicht
in
fragen.
In Hamburg haben wir abwechselnd immer Brennball und Merkball gespielt sozusagen.
Was ist denn Merkball?
Das kenne ich auch nicht.
Merkball ist, alle laufen durch die Gegend, es gibt eine bestimmte Anzahl an Bällen und du musst dir merken, wer dich abgeworfen hat und wenn die Person abgeworfen wird, die dich abgeworfen hat, darfst du wieder aufs Feld. Es ist sehr unanspruchsvoll. Es braucht keine, du kannst auch, ich war tatsächlich sehr oft die letzte Überlebende in dem Spiel, weil ich die ganze Zeit nur weggerannt bin, ohne irgendwen abzuwerfen und ja.
Das ist aber, glaube ich, nicht der Sinn des Spiels, weil da musst du dir ja gar nichts merken. Das ist ja eigentlich, glaube ich, Bewegung und gleichzeitig Training für den Kopf.
Ja.
Genau, und Merkbar. Dann hast du eine Komponente einfach komplett weggelassen. Was sehr
das
schade
stimmt.
ist.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Vor allem hat dann am Ende halt die ganze Klasse darauf gesetzt, dass ich es jetzt schaffe, die Person, die offensichtlich bis dahin durch Abwerfen überlebt hat, dass ich es schaffe, die Person abzuwerfen. Und es war, dann war ich einfach wie so ein, wie das Reh vor dem Auto quasi, wenn es angeleuchtet wird, so war ich dann, ja.
Tim.
Ja, bitte.
Hast du Phobien?
Also ich habe jetzt, glaube ich, keine Phobie so an sich, aber ich habe Respekt vor gewissen Dingen.
Zum Beispiel?
Vor der Höhe. Also ich würde jetzt sagen, dass ich nicht Höhenangst habe, aber ich das auch nicht so richtig abfeiere, wenn ich irgendwo in unglaublich großer Höhe bin. Also ich habe da nicht irgendwie
knittrige Zehen habe ich dann.
Aber ich fühle mich da jetzt auch nicht sonderlich wohl und ich muss das auch nicht unbedingt haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendeine Phobie...
Was ist hier so mit Insekten oder so?
Ja, also...
Muss nicht sein.
Muss nicht sein, aber ich springe auch jetzt nicht irgendwie wild durch die Gegend, wenn mir irgendein Insekt begegnet.
Das kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Du würdest, glaube ich, einfach dann umfallen irgendwann.
Ja.
So, das würde sich so aufladen in dir und dann würdest du einfach so
ich bin aus dann, dem ich Leben bin dann mal weg.
Ja.
Ja.
Glaube ich. Und du?
Darf ich auch was? Ja, ich war mal sehr, sehr ängstlich. Ich glaube, mittlerweile geht's. Also was sich auf jeden Fall durchgehalten hat, ist eine leichte Impfphobie. Genau, das ist meine Mutter ist aber glücklicherweise Ärztin und kann mich deswegen immer zu Hause am Küchentisch impfen.
Macht sie dann auch immer so Ablenkungsprogramm, wie man das so bei Kindern macht?
Nee, es gab mal eine Situation.
Und dann so mit so Schmetterlingen und so. Ja, und genau. Das macht sie so immer noch bei dir?
Mit 16, 17 gab es auf jeden Fall eine Impfung. Da musste mein Vater mich festhalten, während meine Mutter mich geimpft hat, weil ich so hysterisch war, dass das, nicht möglich war anderweitig. Also das ist schon ein reales Ding.
Ja, das war die Tokio-Hotel-Info.
Habt ihr dann auch so eine Schublade zu Hause gehabt, wo dann so ganz tolle bunte Pflaster waren? Und ein Spielzeug.
Da meine Mutter Kinderärztin ist, ist es tatsächlich so, dass es auch bunte Pflaster gab. Hat sie
das auch zu Hause dann?
Ja, so zum Teil, Küche ja.
Oder so. So in jedem Raum in so einer Schublade. Das.
Sie schenkt mir, meine Mama macht mir ganz oft ganz süß noch einen Adventskalender
mit Pflaster
zu Weihnachten. Und manchmal in einem Türchen sind oft auch Pflaster mit dabei, mit süßen Motiven drauf. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, was vielleicht unterhaltsamer ist für unsere Hörer als jetzt meine Impfangst, ist, dass ich eine Zeit lang, habe ich mir mal ganz oft ganz komische Szenarien überlegt. Und ein Szenario, war, nachdem ich Twilight gelesen habe, in dem, wie jetzt, um da mal kurz alle Leute wieder abzuholen und die Geschichte mit reinzunehmen, Edward Cullen, der wunderschöne Vampir, Gedanken lesen kann von Menschen. Und dann aus irgendwelchen abstrusen Gründen habe ich wirklich so eine irrationale Angst entwickelt, dass Menschen, die über 18 sind, Gedanken lesen können. Und habe irgendwann in so einer dystopischen Vorstellung gelebt, was denn eigentlich ist, wenn alle Menschen außer mir Gedanken lesen können. Oder zum Beispiel halt Leute, und einem wird erst mit 18 erzählt, so, ja, du kannst halt ab jetzt Gedanken lesen. Und alle anderen Menschen wissen das bis dahin einfach nicht. Und dass das super unangenehm ist. Und dass Menschen dann denken, du bist ein schlechter Mensch, weil sie deine Gedanken lesen oder alle deine Geheimnisse rauskommen. Und dann habe ich immer so probiert zu kontrollieren, was ich denke in der Gegenwart anderer Menschen.
Oder hast auch manchmal gar nichts gedacht.
Richtig, das habe ich dann probiert zu lernen in der Zeit.
Stark.
Ja.
Ich wünschte, ich hätte so das ist, ich finde das total fantasievoll. Ich finde das schön. Also da muss man halt erstmal sich auch selbst in diesen Zustand zu versetzen zu können, ernsthaft diese Angst zu entwickeln und dann das auch noch so durchzuspielen und so finde ich gut.
Und ich meine, das klingt jetzt sehr lustig, aber das war in den Momenten dann schon manchmal stressig, wenn ich weiß, ich habe jetzt Sachen gedacht, von denen ich nicht möchte, dass es jemand hören kann.
Und dann denkst du noch mehr drüber nach eigentlich, ne? Ist auch nicht so gut.
Ganz kurz, Gedanken lesen, Superfähigkeit, die ihr gerne hättet, ja oder nein?
Glaube ich ehrlich nicht. Ja. Ist langweilig, ne?
Was ist denn besser?
Hä?
Was ist denn besser?
Wie, was besser?
Eine bessere Superfähigkeit. Bessere
Superfähigkeit.
Ja.
Auf jeden Fall pünktlich sein ist, finde ich.
Für manche auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne können wollen würde. ähm, Nee, aber Gedankenlesen ist doch, also weiß ich nicht, das wäre lang, ist doch langweilig. Oder wie langweilig wäre alles?
Wenn ich glaube, temporär wäre es nicht langweilig. Also das einmal zu wissen, ja, wie es wäre. Ja,
achso,
ne, so.
Wenn einmal.
Aber so. Auf Dauer gibt es wahrscheinlich schon bessere Sachen.
So was, stell mal, dann würde sowas wie The Purge plötzlich irgendwie passieren, oder? Wenn einmal alle wüssten, was so andere Menschen über sie denken und so, dann würden sich alle... Würde
ihr Küchenmesser
kurz,
schnappen
und dann... alle mal kurz... aber nein, es gibt natürlich auch schöne Seiten, du hast recht. Also wenn zum Beispiel unausgesprochene Liebe zum Beispiel... Man hat sich schon immer gefragt, was das junge Mädchen vorne rechts am Tisch, am Empfangstisch über einen gedacht hat oder was irgendwie an der Kasse sitzt und was man immer im Supermarkt sieht oder so, ob die Kassiererin jemals darüber nachgedacht hat und so weiter und so fort.
Und dann hörst du, dass sie eigentlich nur denkt, oh, der gibt nie passendes Kleingeld.
Ist so, der wird immer mit Karte bezahlen. Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo mit Karte zahlen halt, wo alle so die Augen verdreht haben?
Und jetzt wirst du doof angeguckt, wenn du die Centstücke noch zählst, ne?
Ja.
Mit Kleingeld bezahlen.
Das kann man später mal seinen Kindern erzählen. So, ich habe damals noch, als ich damals noch mit Karte zahlen wollte, da hat es noch 15 Minuten gedauert. Und da gab es auch noch so Mindestbeträge. Gibt's jetzt auch nicht mehr. Jetzt kannst du bei Aldi an der Kasse auch mal irgendwie deinen 50 Cent TikToks, wenn sie denn noch 50 Cent kosten würden. An dieser Stelle möchte ich auch da noch mal irgendwann gerne ranten.
Okay.
Über die Preis, über die langsame, aber stetige Preiserhöhung bei
TikToks.
Bei Naschereien, die man sonst immer. Auch Ü-Eier sind auch teuer geworden. Was gibt's, was hat man noch bekommen?
Das war ziemlich lustig, ganz kurz zu Ü-Eiern. Neulich stand ich abends im Supermarkt um auf jeden Fall spät, samstags 11:30, würde ich sagen. Und ich habe einen Podcast gehört und war eh gerade noch im Full-on-Work-Mode. Und vor mir stand eine Frau, Ende 20, Anfang 30, und rechts neben der Kasse war halt diese Ü-Ei-Dings. Und dann hat sie auf jeden Fall, wollte anscheinend für irgendwie ein Ü-Ei kaufen oder zwei. Und hat halt angefangen, die alle nacheinander zu schütteln und so daran zu hören. Und irgendwann war ihr das, glaube ich, aber super unangenehm, weil sie, glaube ich, dachte so, dass ich jetzt ein ganz, ganz komisches Bild von ihr habe, dass sie die ganze Zeit die Ü-Eier schüttelt und daran hört. Und hat sich auch so zu mir umgedreht und, glaube ich, irgendeinen Spruch oder einen Witz dazu gemacht. Aber ich habe einfach nicht reagiert, weil ich halt meinen Podcast gehört habe und mir wirklich einfach sehr egal war und ich das super legitim fand, dass sie da jetzt sich das richtige Ü-Ei raussuchen will. Und wahrscheinlich habe ich da wieder sehr unfreundlich gewirkt, obwohl ich eigentlich einfach nur sehr, sehr tolerant fand und das gar nicht als unangenehme Situation empfunden habe.
Ganz kurz, du hast deinen Podcast gehört?
Nee, einen Podcast.
Ich habe auch kurz deinen,
ja,
also ich, meinen.
Ganz kurz, habt ihr früher an den Eiern geschüttelt, um zu gucken, oder habt ihr gezählt? Also kann mich erinnern, ich habe früher als Kind immer sechs Eier abgezählt. Ja,
weil
in jedem siebten Ei ist die Überraschung.
Ja.
Und wir haben das ernst genommen und waren immer super enttäuscht, dass diese Theorie nicht aufgegangen ist. Und haben es aber dann immer darauf geschoben, dass wir halt irgendwie nach rechts gezählt haben.
Genau, man konnte in alle möglichen Richtungen.
Richtig, also es gab zum Glück immer genug Ausreden, warum das jetzt nicht geklappt hat, aber es lag auf jeden Fall nicht daran, dass einfach nicht in jedem siebten Ei eine Überraschung ist. Und habe ich letztes noch, die Überraschungen werden immer schlechter. Es lohnt sich auch nicht mehr. Kann ich als langjähriger Ü-Ei-Abonnent, kann ich sagen, lohnt sich nicht mehr. Und stimmt es, dass es jetzt auch Ü-Eier für Frauen, also für Mädchen und für Jungen gibt?
Ja, ich glaube, es gibt jetzt gegenderte Ü-Eier.
Das ist halt wirklich, also da würde sich der, wer ist denn der Erfinder vom Ü-Ei? Helmut Ei? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde der sich im Grabe umdrehen. Wenn er das mitbekommen würde.
Ja, aber Ü-Eier sollten nicht für Frauen sein, oder?
Nee.
Okay. Ich weiß, den einzigen Fun-Fact, den ich noch über Ü-Eier weiß, ist halt, dass da irgendwann neulich rausgefunden ist, dass die in irgendwelchen rumänischen Wohnzimmern von Kindern hergestellt werden. Habt ihr das noch?
Stimmt.
Ja, genau.
Und das finde ich halt super krass, weil wir alle wissen, wie dreckig es in Wohnzimmern ist und wie unhygienisch. Und ich finde, die sollten da wenigstens... saubere Arbeitsbedingungen.
Die Kinder konnten einfach nicht richtig zählen, deswegen war nicht in jedem siebten Ei die Überraschung drin, wenn du das hörst.
Ja, das ist ein Bildungsproblem in Rumänien. Ein ganz bekanntes Dyskalkulie. ist da ganz weit vorne. So, es wird jetzt hier Quatsch.
Hast du noch eine Frage für mich?
Ja, ich habe noch eine Frage allgemein. Ja. So, wenn ihr früher mal so, also man hat ja die Bravo nie wirklich gelesen, sondern hat die ja immer nur irgendwie, lag die mal auf dem Tisch rum oder in der Klasse lag sie auf dem Boden. Da gab es immer so Persönlichkeitstests, jetzt wo wir hier halt grundsätzlich gerade mal so Fragen stellen und so. Ist das tendenziell, habt ihr sowas gemacht? Irgendwie welchen Star-Crush habt ihr oder so? Oder und dann konnte man immer, und dann musste man immer so Linien folgen und dann gab es immer so ja, nein und dann musste man in die eine oder in die andere Richtung gehen.
Ich habe alles und bis heute nehme ich vieles an Persönlichkeitstests, die es gibt, mit. Ich finde es einfach super geil. Ich habe wirklich auch noch zu Beginn von Facebook-Zeiten, ich habe das irgendwann mal im Podcast gedroppt und ich glaube, es klang wie ein Witz, wirklich auch so, welches Harvest-Day-Tier bist du und ich war die Ziege und so. Ich habe wirklich alles mitgemacht, was es an irgendwelchen Tests gab, fand ich super so, welche Jahreszeit bist du, welche Farbe.
Und?
Auch ernst zu nehmen.
Welche Jahreszeit bist du?
Weiß ich auch nicht so ganz, welche ich bin. Sommer, sage ich einfach mal so. Als fröhlicher Typ bin ich auf jeden Fall Sommertyp.
Ich bin Karneval. Die fünfte Jahreszeit weiß man ja im Rheinland beispielsweise oder in Köln. Ja, ne? Ja ist ja. Da ist, ne, ist meine Jahreszeit.
Warum? Weil du einfach immer.
Weil ich immer ein Jacker-Typ bin. Ich bin immer Jack drauf, immer einen kecken Spruch auf den Lippen und so.
Immer die Narrenzeit.
Ja.
Passt zu dir, ja. Auf
jeden Danke. Fall.
Ja.
Nee, aber so Tests finde ich auf jeden Fall richtig toll. Und tatsächlich kann man noch erzählen, dass wir beide zumindest neulich so einen Test gemacht haben.
Was war das nochmal?
Welcher große Denker bist du?
Ah ja.
Und genau, da Freud, Kant oder noch Sokrates. Das war allerdings, das war zu ernst, da war der Fun-Faktor so ein bisschen raus. Ja.
Was, ich weiß auch gar nicht mehr, was da rausgekommen ist.
Echt, wir waren alle, ich glaube, wir waren alle Sokrates. Ja, wie auch immer.
Ja, das stimmt. Also da muss man es nicht machen, nicht alle Fun.
Und welcher allerdings Fun gemacht hat, aber auch gleichzeitig ein bisschen enttäuschend war, meine Mutter hat mir sehr, sehr, sehr liebevoll dieses Jahr zu Ostern als Osterngeschenk Kniggebuch, wie rette ich mich aus peinlichen Situationen, peinliche Situationen meistern. So ein kleines, so ein bisschen fast so das Gelb von Reklamheftchen, aber dann so ein ganz schreckliches Bild irgendwie da drauf. Das war einfach mal so die soziale Kompetenz-Guideline, die meine Mutter mir zu Ostern geschenkt hat. Und da war dann hinten auch ein Test drin, welcher Peinlichkeitstyp sind sie?
Apropos peinlich, Tim, wie stellst du dir dein Leben als Rentner vor?
Als Rentner?
Ja.
Ich hoffe doch, dass ich da viel, viel, viel Geld habe.
Okay.
Um mir einen schönen Lebensabend zu gönnen. Also viel rumzureisen, keine Sorgen zu haben.
Möchtest du lange unabhängig bleiben im Alter oder könntest du dir auch vorstellen, einfach irgendwann in so eine Residenz zu kommen mit vernünftigen Verhältnissen?
In meine eigene Residenz auf Mallorca.
Also unabhängig bleiben?
Nee, also ich glaube, irgendwann kommt, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo man nicht mehr so unabhängig sein kann, wie man eigentlich möchte. Deswegen, ja. Aber solange es geht, glaube ich, ist
ich Unabhängigkeit nicht verkehrt. Ich habe das Gefühl, dass man das halt, solange man jung ist, kann man das halt auch noch sagen. Aber ich irgendwie so an Erfahrungswerten würde ich sagen, wie ich das mal so mitbekomme bei Großeltern von irgendwelchen Freunden oder so, die dann halt alle im Alter Einsam weil das für sind. Sie halt noch so die Restfreiheit ist, die sie haben, die nicht in so Heime in der Regel wollen.
Irgendwie. Ja.
Also ich rede jetzt hier nicht so von so ganz schäbigen Alters, wo man halt auch weiß, dass man da halt auf jeden Fall keinen Fun haben wird oder so. Aber es gibt ja durchaus auch attraktive Angebote.
Ja.
Und prinzipiell finde ich, also hört sich das ja eigentlich immer ganz gut an, wenn man halt so noch mit Leuten zusammen ist und so und nicht den ganzen Tag irgendwie am Fensterbrett hängt.
Ja.
Wobei das halt in Düsseldorf auch eine gute Alternative sein kann und man da auch unter Umständen viele Menschen kennenlernen kann.
Ich glaube, eine gute Alternative ist auch, da muss man auch nicht aus eigener Tasche bezahlen, dass man ein bisschen berühmt wird.
Oder man stirbt mit 27.
Richtig, nee, dass man ein bisschen berühmt wird, bis man im Rentenalter ist und sich dann vom ZDF quasi so eine wochenlange Kreuzfahrtschiff bezahlen lässt und dafür so pseudomäßig bei Mein Traumschiff oder wie Traumschiff heißt es, ist das nicht so eine...
Ja, mein Traumschiff.
Ja, Mein Traumschiff mitspielt, so Harald Schmidt-mäßig.
Ja.
Vielleicht soll ich mich nicht gerade mit dem einzigen Late Night Host Deutschlands, der irgendwie sich mal länger gehalten hat, so auch bei so politischer Satire Anliegen, der mit Sicherheit ein gutes Lauchgefühl hört, aber das finde ich immer echt einen ganz geilen Lebensabend, wenn du das quasi geschafft hast, du bist so ein bisschen berühmt, ist jetzt auch alles scheißegal und du spielst einfach so 6 Wochen lang, bist du auf einem Kreuzfahrtschiff, es wird einmal 2 Stunden am Tag eine Kamera auf dich raufgehalten und die Leute, die das gucken, haben keinen guten Qualitätsmaßstab. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Konzept. Ich habe ein neues Ziel, als ich umsterben.
Ja, entweder Traumschiff oder du wirst halt einmal so durch alle Talkshows gereicht. So ja. Bettina Böttinger und Markus Lanz und weiß nicht, was noch gibt. Da wirst du einmal Pilawa, wollte ich schon sagen, aber den gibt es, glaube ich, schon nicht mehr. Ne?
Oder was ich auch das Gefühl habe, ein beliebtes Ziel ist für Leute, die auch so ein bisschen vielleicht mal irgendwann einen Titel in ihrem Leben gemacht haben im universitären Kontext, dass die dann irgendwie, wenn sie wirklich schon, man erkannt hat, die Wirtschaft erkannt hat, die sollten wir jetzt nicht mehr irgendwie großartig mit Leuten verkehren lassen auf einer professionellen Basis, dass sie dann jedes Semester irgendwelche Seminare geben und es eigentlich nur daraus, das ist dann auch mal, das soll dann immer die Verknüpfung zwischen der Universität, zwischen Forschung und Praxis sein und dann erzählen sie eigentlich die ganze Zeit nur, wie geil sie sind und was sie alles Tolles und Cooles schon gemacht haben in ihrer Berufslaufbahn. Da hatte ich schon einige Experten auf jeden Fall auch. Das habe ich auch das Gefühl, ist manchmal so eine Altersbeschäftigung.
Apropos alte Menschen und so. Tim, hast du mal was Wertvolles zerstört?
Was Wertvolles? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ein Herz oder so. Die große Liebe zerstört. Aber jetzt kein Sachgegenstand, den nee. Ich...
Hast du noch nie irgendwie, als du kleiner warst, kannst dich erinnern, dass so den Lieblingsohrring deiner Mama irgendwie vielleicht mal... verschludert hast oder
aufgegessen.
So wie ich zum Beispiel einen Toast in den Videorekorder geschoben habe.
Das ist ziemlich lustig.
Ja, ich habe also
jetzt zum damaligen Zeitpunkt war der wahrscheinlich noch wertvoll. Heutzutage ist so ein DVD-Player, der kostet ja nichts mehr, ne? Ist ja nicht wertvoll.
Ja, nee, damals war das eine Wertanlage und ja. Im Prinzip, wenn man so drüber nachdenkt, war das ja eigentlich, also hat das ja nur meine besonderen kognitiven Fähigkeiten als Kind. Weil es gibt ja mittlerweile auch diese Spielzeuge für Kinder, wo irgendwie so verschiedenförmige ja. Löcher sind und man muss das passende ja. Holzstück oder so da. Ich meine, im Prinzip habe ich es halt relativ früh gerafft, ne? Ich habe es halt jetzt, war jetzt halt nicht so klug, das halt im Videorekorder.
Ich muss sagen, ich finde mir jetzt, das klingt nach einer ziemlich guten Kunstinstallation, so das Ende des Digitalen als Museumsausstellung und dann irgendwo ist einfach das Ausstellungsstück wie so ein Toast im Videorekorder.
Oder die CD, ist die Salamischeibe ins CD-Laufwerk.
Ja, also auch so. Ein Klassiker, ne?
Ja,
ja. Aber das habe ich nicht gemacht, war ich dann schon, das war wenig zu später, alt. Da war ich schon zu alt ja. für dann. Da habe ich so einen Quatsch nicht mehr gemacht.
Okay.
Nee. Also hast du mal irgendwann irgendwas wirklich Wertvolles zerstört, Pauline?
Ja, auf jeden Fall.
Ständig?
Ja, also ich habe schon diverse Handys auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise zerstört.
Aber ist das wirklich wert? Also ist es wertvoll? Ja, aber ist es wertvoll?
Okay, was ich zerstört habe, was jetzt vielleicht kein klassisch wertvolles Objekt ist, aber für mich halt überlebenswichtig. Ich bin sowohl schon auf meine Brille raufgetreten morgens, als dass mir auch schon manchmal passiert, dass ich einfach Kontaktlinsen komplett geschrottet habe. Und zwar jetzt nicht diese Tageslinsen, sondern so richtig teure
Kontaktlinsen. Jahrzehntelinsen.
Und das ist halt richtig scheiße, weil dann bist du einfach in deiner Sehfähigkeit enorm eingeschränkt. Es gab einmal eine Situation, da musste ich den ganzen, während der Schulzeit, da habe ich irgendwie auch meine normale Brille kaputt gemacht. Und das Einzige, was ich noch an Sehhilfe hatte, und es hätte halt keinen Sinn gemacht, dass ich zur Schule gehe ohne Sehhilfe, weil dann sehe ich halt nichts, habe ich mich den ganzen Tag mit Sonnenbrille mit Sehstärke in den Unterricht gesetzt.
Das war sehr cool.
Ah, jetzt hat sie auch noch Allüren.
Können wir kurz festhalten, dass es wirklich erstaunlich ist, dass ich nicht gemobbt wurde?
Ja, also wissen wir ja nicht. Die These hatten wir ja letztens schon, schon kürzlich drüber gesprochen, dass du einfach nicht weißt, ob du nicht vielleicht doch gemobbt wurdest.
Ja, dass ich es nicht gesehen habe.
Durch die Sonnenbrille.
Da wurden nicht nur UV-Strahlen mit abgewehrt, sondern auch Mobbing-Attacken. Mit böse Filter.
Die sollte in Serie gehen, diese Brille mit Anti-Mobbing-Funktionen. Ich glaube, die würden einige Eltern für ihre Kinder kaufen.
Zählt das schon? Oh, das ist jetzt vielleicht auch wieder tendenziell inkorrekt. Aber meint ihr, da zählt auch diese Brille, die Xavier Naidoo immer trägt, zu, die so ein bisschen so gelbe Gläser hat?
Apropos, Ach, du meinst die,
er trägt doch immer so eine
Reichsbürgerbrille.
Genau, ich wollte gerade sagen, dass das so ein Reichsbürger-Ding ist.
Die alles in so ein Sepia. Nee, eigentlich macht die so, dass man so schwarz-weiß sieht und so.
Und das ist so, die hat auch einen Filter, einen Sepia-Filter und auch einen Faktenfilter. Das sozusagen, man kann mit Fakten nicht zu ihnen dringen. Das ist die Xavier Naidoo Reichsbürgerbrille.
Ja, finde ich gut.
Ist ein gutes Konzept. Sag mal, sehe ich das eigentlich richtig, dass wir jetzt, wir lernen uns jetzt zwar gerade alle selbst kennen, aber wen wir nicht vergessen dürfen beim Kennenlernen, ist den lieben Finn, oder?
Ja, stimmt. Wo ist der eigentlich? Ach, der ist in Paris, ne?
Richtig.
Ja,
richtig.
Jetzt wo du es sagst.
Ich habe das Gefühl, ich habe Finn unser Handy einmal ploppen gehört.
Ja, warte, ich hol's mal kurz raus. Ja. Mhm. Ja, ich sehe gerade, er hat einen Brief geschickt.
Schön.
Soll ich den mal abspielen?
Ja, spiel den Brief mal ab. Schieb den Brief mal ins DVD-Laufwerk und dann gucken wir, was passiert.
Das Paris-Telegramm. Von und mit dem Finn de Siècle.
Hallo, liebe Leute. Ich melde mich jetzt endlich mal hier aus Paris. Hallo Oskar, hallo Pauline, hallo Alex. Schön, dass ich nochmal Teil sein kann eurer kleinen Runde. Ich vermisse euch auf jeden Fall schon ganz dolle und vermisse auch so ein bisschen, einfach mal so alle zwei Wochen mal ein bisschen was rauszuhauen. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja, also ich habe einen Monat Paris hinter mir. Paris ist fucking crazy. Es ist einfach ein sehr verrückter Ort, an dem so viele verschiedene Dinge aufeinander stoßen. Vor allem eben auch Ideale und Erwartungen, die man irgendwie an diesen Ort hat. Und das führt irgendwie dazu, dass man in so einen ganz komischen Modus kommt, wo man irgendwie anfängt, sich zu identifizieren mit dem Ort, das aber eigentlich die Größe und die Totalität dieses Ortes eigentlich gar nicht so richtig zulässt und man deswegen dann immer wieder zwischendrin so ein bisschen fremdelt. Ich habe mir halt am Anfang vorgenommen, so den klassischen Pariser Je m'en fous-Blick aufzulegen, also das heißt so der Scheiß-Egal-Blick. Ich bin jetzt Pariser und für mich ist alles ganz normal und ich laufe an diesen krassen Monumenten, die hier sind und diesen heftigen Orten, die halt so mega romantisiert werden in der Popkultur, einfach vorbei, als wäre es mir scheißegal. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich den Eiffelturm einfach mal geflissentlich zwei Wochen ignoriert habe. Ich habe ihn nicht gesehen, ich bin nicht extra dahin gefahren, habe mich nicht dafür interessiert. Und dann war ich freitags auf so einer Erasmus-Welcome-Party, die einfach in dem Garten am Louvre stattgefunden hat. Bin halt da so um die Ecke gelaufen. Ja, und dann habe ich halt so zum ersten Mal den Eiffelturm gesehen, seitdem ich halt in Paris war. Und der funkelt ja so einmal die Stunde, so glitzert der. Das hat mir dann doch die Tränen in die Augen getrieben. Ich stand dann und dachte so, meint ihr mich? Ich bin gemeint? Ich? Hab mich so umgeguckt, ja, überall waren halt nur so fotografierende Asiaten und das hat mich dann nochmal ein bisschen rausgeworfen, aber eigentlich beschreibt das ganz gut so ein bisschen, was für ein Verhältnis, glaube ich, auch die Pariser hier zu den Orten haben. Also, ich dachte halt eigentlich, dass denen das alles scheißegal ist, aber das ist es letztendlich gar nicht. Es ist einfach nur so, dass sie halt das so natürlich annehmen, diese Orte und diese ganze historische Dimension, die alles hat und damit eigentlich so ganz lässig spielen, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, die setzen sich halt abends in den Park, wo du halt einen perfekten, auf so einem Felsen sitzt, Parc de Buttes-Chaumont, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber dann sitzt du auf so einem Felsen und dann siehst du halt zwischen so zwei Mansardendachhäusern, siehst du halt so durch und siehst dann halt einfach Sacré-Cœur hinten, diese weiße Kirche auf dem Montmartre, im Sonnenuntergang. Und ja, so ist das halt. Weißt du, das ist halt, das guckt man sich an, das ist halt jetzt real und so wird es dann auch einfach gemacht. Und das führt halt schon dazu, dass man halt irgendwie manchmal da steht und denkt, boah, krass, ey, das ist jetzt ein bisschen too much. Echt, jetzt hier noch ein Sonnenuntergang? Ey, Leute, wir sind in Paris. Kommt mal ein bisschen von eurem hohen Ross runter. Aber irgendwie ist es eben auch ganz schön. Und sich so ein bisschen mit diesem Over-the-Top-Klischee-Ding irgendwie zu arrangieren, ich glaube, das gehört auch dazu. Des Weiteren habe ich mir vorgenommen, euch, wenn ich dieses Paris-Telegramm schicke, jede Woche einen kleinen Musiktipp zu geben, der auch in irgendeiner Form Frankreich-related ist. Diese Woche würde ich euch gerne den englischsprachigen Franzosen Casey Lambist oder Casey Lambist empfehlen und seinen Song Annecy, also Annecy, was eine eine Alpenstadt in Frankreich ist, also im Südosten von Frankreich gelegen ist. Könnt ihr mal reinhören, sind sehr entspannte Beats. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich vermisse euch arg. Ich freue mich sehr, wenn wir irgendwann nochmal zusammensitzen und unseren kleinen Wohnzimmer-Podcast aufnehmen können. Und ja, zuletzt hätte ich vielleicht noch eine Frage an euch, jetzt was meine Ausführungen zum Thema ja, Paris und die ganzen Ideale und so. Und ist es nicht eigentlich gerade wieder ein bisschen too much? Ich würde euch gerne fragen, seid ihr misstrauische Menschen? Also wenn ihr das Gefühl habt, jetzt ist gerade etwas ein bisschen zu perfekt, traut ihr der Sache dann nicht oder sagt ihr, nee, da gehe ich all in, setz my life, es gibt Höhen und Tiefen und das ist gerade eine Höhe und die bleibt jetzt mal schön exponentiell. Und ja, würde mich mal interessieren, wie ihr da so drauf seid. Macht's gut, ihr Lieben, ich hab euch lieb, bis dann.
Das Paris-Telegramm. Von und mit dem Finn des Jäckle.
Also man muss jetzt natürlich als allererstes erstmal anmerken, dass das ein bisschen unangenehm ist, dass, wo wir jetzt gerade in der Kennenlernfolge sind, Finn der peinliche Fehler unterlaufen ist, dass er sich den Namen wohl nicht richtig gemerkt hat beim Kennenlernen und aus Versehen Oscar anstelle von Tim gesagt hat. Das ist natürlich was, was oft Leuten passiert, dass sie sich da den Namen nicht richtig merken. Aber Tim fühlt sich trotzdem eingeschlossen.
Ich fühle mich gerade hier in diesem Raum auf jeden Fall eingeschlossen.
Ja, wir halten ihn hier nämlich gefangen. Wir haben ihn gezwungen und genötigt, hier in diesem Podcast aufzutreten. Ja.
Nein, ist aber ein Fauxpas, ne? Um es jetzt mal im Französischen zu sagen, es war, der passieren kann.
Es war auf jeden Fall sehr schön, mal wieder von Finn zu hören, muss ich sagen.
Cannes ist auch Frankreich.
Ist richtig, ja.
Und ich find schön, dass er direkt so eine Kennenlernfrage gestellt hat, auch an uns. Als hätte er erst gewusst, mit dem misstrauisch sein. Mögt jeder direkt was zu sagen, während ich noch in mein Brot beißen kann, oder?
Tim ist misstrauisch? Entschuldigung.
Meinst du das jetzt auf die letzte Frage bezogen? Ja, ob man misstrauisch ist, wenn irgendwas richtig gut gerade läuft. Und man, so, ja. Ich glaube, so ein gewisser Realismus ist nicht verkehrt, ne? Also man kann auch ganz schnell auf die Schnauze fallen, wenn man sich richtig hoch feiert für irgendwas oder irgendwas richtig gut ist und man das die ganze Zeit so anhalten möchte. Ein gewisser Realismus ist da, glaube ich, nicht verkehrt, dass man, wenn es dann auch mal wieder so ein bisschen bergab geht, man das auch genauso gut einschätzen kann wie diese Phase, die irgendwie mal ganz weit oben war.
Ja, ich bin da ja ganz anders. Also ich bin ja auch bekannt als Optimist. Und ich habe eigentlich nie negative Gedanken. Habe ich nicht.
Mhm. Jetzt habe ich Brot im Mund, wie unangenehm. Was ich dazu sagen wollte, was du gerade gesagt hast, ich bin nämlich wirklich sehr optimistisch oft und habe auch gar kein Problem damit, mich da dann komplett drauf einzulassen und irgendwie keine Zweifel zu haben. Fällt man wirklich mehr hin, wenn man im Vorhinein realistisch ist, in Anführungsstrichen, oder fällt man nicht genauso doll hin, nur dass man irgendwie... Ja, also es ist nicht das dann, wenn es dann weniger ist, wird, also nur, dass man sich das nicht genauso doll genießt wie der Mensch, der einfach optimistisch ist in der Zeit, in der er die Sachen schön findet.
Ich kann da nur für mich sprechen, das ist jetzt keine Studie, die hier anhand das, meiner das Person... Das ist
okay, wir wollen ja dich kennenlernen, genau. Tim.
Und du hast dazu noch keine Studie gemacht.
Eine Ein-Mann-Studie, ist aber eine sehr kleine Studie, wenn du weißt, was ich meine. Und deswegen, also ich glaube, das für mich sagen zu können, dass wenn man etwas realistischer einschätzt, dass man danach nicht so eine lange Phase der was auch immer hat. Trauer, Wut, Enttäuschung. Das ist meine persönliche Einschätzung, die aber gerne widerlegt werden kann durch eure.
Vielleicht ist mein Leben einfach so super toll, dass es immer die realistische Einschätzung ist. Sehr, sehr.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, ey, Freunde, wir haben uns richtig kennengelernt, habe ich das Gefühl. Ich weiß jetzt auch, mit wem ich hier einen Podcast mache. Endlich. Nach 39 Folgen hat es gedauert und jetzt weiß ich endlich. Jetzt
weißt du endlich mal, mit wem.
Du bist noch gar nicht so lange dabei, ne?
Nee.
Ja, aber gefühlt habe ich die anderen in ihrer Abwesenheit auch besser kennengelernt. Und natürlich habe ich dich auch ganz gut kennengelernt, Tim. Und ich denke, unsere Hörer auch. Und vielleicht, um nochmal, um den Kreis zu schließen, um nochmal den Anfang unserer Konversation aufzugreifen, vielleicht hat sich ja eine Hörerin in dich verliebt und möchte uns jetzt eine Mail schreiben und einen Liebesbrief senden, den wir dann an dich weiterleiten.
Ich würde mich sehr darüber freuen.
Das kann ich mir vorstellen. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier einfach mal einen Knoten für die 39. Okay. Folge, ein gutes Lauchgefühl. Ich finde, wir haben ganz viel gelernt und mehr als ich jemals in der Schule gelernt habe, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ein ganz gutes. Man muss klein anfangen und vielleicht machen wir in der nächsten Folge mal was anderes.
Okay.
Ne?
Kriegen wir hin.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche ohne uns und wir hören uns dann übernächste Woche wieder mit der 39, jetzt bin ich rausgekommen. 40. Sind wir dann schon in der 40. Folge? Sicher, dass es dann nicht die 38. Folge? Ich weiß nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal habe ich das rausgefunden. Wir hören uns auf jeden Fall dann bei der nächsten Folge des guten Lauchgefühls wieder. Vielen Dank und bis dann.
Bis dann. Tschüss.